rätselhafte Todesfälle, naturwissenschaftlicher Tiefgang und Empfehlungen, wie Sie den Alltag möglichst unbeschädigt überleben. Hallo, hier spricht Florian Klenk und am Freitag, den 26. April 2024, läuft die dritte Staffel von Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Christian Reiter und ich kredenzen Ihnen jeden Freitag einen neuen Fall. Sie finden uns auf falter.at/Gerichtsmedizin und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Erica Freeman ist ein Phänomen. Die amerikanische Psychoanalytikerin war letztes Jahr der nahezu einzige Gast im Hotel Imperial. Als Zwölfjährige ist sie 1940 den Nazis in Wien entkommen. In New York tauchte sie ein in die Welt der Psychoanalyse, sie engagierte sich für Israel und wurde persönliche Beraterin von Ministerpräsidentin Golda Meir. In einem faszinierenden Gespräch mit dem Schauspieler und Regisseur Markus Kupferblum erinnert sich diese kluge Frau an ihre jüdische Kindheit in der Nazizeit in Wien, an Amerika, und sie erklärt, warum die wahre Liebe von den Großeltern kommt. Wunder geschehen, man weiß nur nicht wann, ist der Titel der Wiener Vorlesung mit Erica Freeman und Markus Kupferblum.
Liebe Erica, wir sind seit sehr vielen Jahren befreundet, deshalb spreche ich dich gleich so an. Ich freue mich sehr, dass du jetzt heute bei uns bist. Und ich möchte dich gleich mit der ersten Frage begrüßen. Wie wird man Erica Freeman?
Zuerst, wenn man Psycholytiker wird, soll man wenigstens in Wien geboren sein. Also so habe ich angefangen, in Wien geboren. Und dann weggelaufen. In 1940, allein. Und ich war ganz jung damals, ich war 12 Jahre alt und fast 13. Und wir waren am Weg nach New York, sind wir mit der Bahn zu Holland gefahren, denn das Exit-Visa und die Karte waren nicht zur selben Zeit. Musste ich in Holland eine Woche warten. Und ich war das einzige Kind on the train, ja, am Zug. Und da kommen wir in Amsterdam an. Und da sind ein paar Leute, uns abholen. Und einer schaut mich an und sagt, so jung und schon jüdisch.
Erica, du bist 1927 geboren. Was ist deine erste Erinnerung, die du hast? Kannst du dich erinnern an die allererste Erinnerung in deinem Leben?
Nein, aber ich weiß, meine Mutter und mein Vater haben immer gelacht. Weil ich habe Gurken sehr gern gehabt und die haben gesagt, wenn ich geboren bin, hat meine Mutti viel Gurken gegessen. Und ich bin geboren, war ich ein sehr helles Grün. Und jetzt, so, mein Mann hat ihm gesagt, the Green Queen. Also ich kann mich erinnern, dass jeder gelacht hat, weil ich Gurken so gern gehabt habe. Und ich mochte sie und einmal hat meine Mutti schon gesagt, genug schon. Und mein Vater sagt, lass sie. Und da bin ich nachgelaufen, ich war so fast 2 Jahre, habe gesagt, lass sie, lass sie. Und seit damals war alles, was passieren sollte, lass sie, lass sie.
Das heißt, du hast damals schon gemacht, was du wolltest?
Fast. Ich war ein sehr braves Mädchen, ich war gehorsam und ich wollte nur, dass meine Mutti weiß, dass ich mich I behave myself. Also wenn ich nach Amerika gekommen bin, wollte ich nur ein tapferes, braves Mädchen sein, damit mich seine Mutter sich nicht schämen muss, wie schlecht ich mich benehme. Und viele Jahre später in dieser Schule habe ich eine Lehrerin getroffen und die sagt zu mir, weißt du, du warst so die ganze Zeit so wie eine Lady und wir dachten, we have to rough you up. Wir müssen dich, wie nennt man das?
Abhärten ein bisschen.
Yes. Mhm. Und ich dachte nur, dass sie ganz einfach unhöflich waren. Aber die ganze Zeit haben sie nur das gemacht, damit ich mehr abgerufft wäre.
Ja, aber
ich weiß nicht, ob es ihnen gelungen ist oder nicht, aber.
Aber Erika, kannst du dich an Wien erinnern vor deiner Flucht 1940?
Yes.
Wie hat sich Wien verändert? 1938 für dich in deiner Wahrnehmung als kleines Kind, wie ist das gewesen? Wie war dein Leben? Wie, ich kann mir das als 1964 Geborener so schwer vorstellen. Wie waren die 30er Jahre in Wien? Hast du da noch Bilder im Kopf? Kommen da noch manchmal
yes,
Bilder?
Überhaupt, weil das, an mich, mich am meisten erinnere, da hat man die jüdischen Kinder von dem Gymnasium rausgeworfen. Aber die hatten trotzdem gesagt, na, vielleicht doch nicht, haben sie die Vorzugsschüler von den jüdischen Vorzugsschülern ins Chaies-Gymnasium, das einzige jüdische Gymnasium, das noch da war. Leider hat damals die BDA, Bund Deutscher Mädchen, und die Jugend, die Hitlerjugend auf uns gewartet, haben uns verprügelt, weil wir die Gescheiten waren. Und da habe ich, weißt du, wenn man in Gefahr ist, dann kämpft man, ja? Und da habe ich gelernt, niemals zu zweit zu gehen, denn wenn du mit jemand anderem bist, dann kämpft man. Das ist natürlich normal. Wenn du allein bist, dann laufst du. Und so habe ich meine Mutti geschützt, denn ich dachte, wenn ich Gott behüte, zurückkämpfe und eines von den BDM oder Hitlerjugend kriegt eine blutige Nase, wie ich habe, kann etwas meiner Mutti passieren. Mein Vater war schon im KZ. Und da habe ich niemals, ich bin nur gelaufen, der hat mich mal geschlagen. Und wenn ich zum Tor kam, bin ich immer hineingegangen, nicht nach Hause, aber hinter dem Tor. Und habe immer gewartet, bis die Nase aufgehört hat zu bluten.
Zu bluten, ja.
Und wollte nicht das Taschentuch benutzen, damit meine Mutti nicht das Blut sieht und sich Sorgen macht. Also, und jetzt weiß ich, habe einen Trick, wie wenn du die Nase blutet, wie man das nicht sehen soll. Ja, ich kann mich erinnern. Die waren nicht sehr nett.
Das war nach 1938, nehme ich an.
Zwischen 38 und 40, ja.
Hast du?
Und da hat man uns von allen Wohnungen rausgeschmissen. Und da endlich haben wir in einer Wohnung gewohnt in der Engelstraße. Und da waren 8 Menschen in einem Zimmer. Meine Mutti, ich, meine 2 Tanten, die Frau Nowotny, der Herr Neumann und noch jemand, der Herr, ich weiß nicht wer, in einem Zimmer zusammen gewohnt. Und ich habe meine Schularbeiten gemacht, da war no electricity, mit so einem Gasolinlampe, weißt du, so die grüne,
also eine Petroleumlampe.
Grüne Flasche. Yes, mit so einem kleinen Spiegel. Und ich habe mit meiner Mutti geschlafen, meine Tante hat mit der Tante geschlafen. Und jeder hat mit zusammen in einem Bett, niemand, wenigstens 2 Menschen in einem Bett und 8 in einem Zimmer. Aber es war nicht schlecht, weil und, man hat Gesellschaft gehabt.
Erika, dein Vater ist sehr früh verhaftet worden und nach Theresienstadt gebracht worden.
Ja, in eine kleine Festung, weil er war im Schattenkabinett der Sozialdemokraten, war er der Außenminister. Und da wurde er sofort in die kleine Festung in Theresienstadt, weil er war damals in der Tschechoslowakei. Und da war er sofort in 1939 in Theresienstadt. Und dann haben sie uns gesagt, dass er gestorben ist. Und ich dachte, wenn ich nach Amerika kam, mein Vater ist gestorben und meine Mutti lebt noch. Ja? Und nach dem Krieg hat meine Tante, die sie überlebt hat, geschrieben, dass meine Mutti ist am letzten Bombenangriff gestorben, am Philippshof. Man hat sie nach Opole geschickt, sie ist zurückgekommen, geheim, aber man hat sie doch am fast letzten Angriff. Und mein Vater dachte, ich war tot. Aber eines Tages, Yom Kippur, Schabbat, schau, wie nett der liebe Herrgott ist. Yom Kippur, Schabbat, soll man nicht, soll man wenigstens im Tempel sein und man darf nichts essen, ist mein Onkel spaziert Broadway, kein Tempel, Essen. Und dann läuft ein Mann aus dem Astor Hotel und sagt, Joji, was tust du da? Und der Mann, und mein Onkel sagt, was tust du da, du bist doch tot. Sagt er, nein, ich bin nicht tot, das Kind ist tot. Sagt mein Onkel, das Kind ist nicht tot, sie ist hier. Und so habe ich meinen Vater getroffen.
Und wie hat dein Vater überlebt?
Er war in Theresienstadt, in der kleinen Festung, wo die Politiker waren. Und da kam der schwedische Konsul, weil er hat gehört, dass ein paar Schweden dort drinnen sind. Und da waren zwei Schweden drinnen. Aber der Konsul hat seine kleine blonde Tochter mitgebracht und sie ist irgendwie aus dem Auto rausgefallen und mein Vater hat sie gerettet. Und der Nazi, und der sagt, lass ihn, er ist ein Schwede. Ja, blonde Glatze, blaue Augen, er rettet ein schwedisches Kind, muss ja schwedisch sein. Und so ist er mit den zwei wirklichen, echten Schweden aus dem KZ und dann eventuell nach Schweden gefahren, hat Schweden sehr geliebt.
Mhm. Aber deine Mutter und du, ihr habt eine Todesanzeige bekommen von deinem Vater,
yes, aus Theresienstadt. Ja, aus Theresienstadt gestorben. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich habe er vermisst, weil ihn niemand hat aufgepasst, dass in der Schweden. Irgendwie.
Wunder geschehen.
Ja, man kann sich nur, man kann sich darauf verlassen, aber weiß niemals wann. Und du weißt ja nicht einmal immer, was ein Wunder ist. Weil, dass ich hier sitze mit dir, mit euch auf, in Wien und dass man mir zuhört, auch ein Wunder. Aber du weißt ja, wenn man eine Psycholytikerin ist, soll man wenigstens in Wien geboren sein. Also wenigstens, das habe ich recht gemacht mit Wien.
Natürlich.
Österreich hat sich ganz geändert. Ich, hoffentlich. Man weiß ja nicht, die waren immer leider, hat man immer gesagt, dass die Menschen scheinheilig sind. Und ich dachte, na. Aber eigentlich nicht alle. Mhm. Aber es ist trotzdem ein bisschen überraschend gewesen. Mhm. Es gibt noch ein bisschen Scheinheiligkeit. Aber lieber, dass man scheinheilig sei, anstatt dass man schlecht ist, so wie sie einmal waren.
Mhm. Ja, ganz sicher. Also, Wien hat sich sehr verändert. Aber ich glaube, als Psychoanalytikerin hat man ja auch einen ganz besonderen Blick. Ich glaube, ist es ein Zufall, dass die Psychoanalyse in Wien entstanden ist? Du nennst das Scheinheiligkeit. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ja kein Psychoanalytiker. Ich komme vom Theater.
Und ein bisschen. Weiß Schein, aber nicht heilig.
Genau. Wir sind die Scheinunheiligen, sozusagen. Und es, ich denke mir, dass sich unsere beiden Professionen ein bisschen überschneiden, weil ich denke, dass die Empathie für uns beide, also für uns beide, Erika und Markus, aber für uns beide Psychoanalytikerinnen und Theaterleute, um das zu gendern, dass das wichtig ist. Und ich denke mir, dass eine Stadt wie Wien oder ein Land wie Österreich, das einmal so ein glorioses Land war, ein Habsburgerreich mit Reichtum, mit einer Vielfalt an Völkern, an Sprachen, an Inspirationen, an Einflüssen, plötzlich so ein kleines Land geworden ist, das muss nicht leicht gewesen sein. Und ich denke mir, dass gerade da vielleicht auch das für Psychoanalyse und für Theater ganz sicher eine Blütezeit war, wo man sagt, hey, da passiert etwas mit den Menschen, da passiert etwas mit der Gesellschaft, da ist eine Fallhöhe an Schicksalen, hinauf, hinunter, die unten kommen, sie kommen hinauf, die oben waren, die gehen unter, das, worauf man sich verlassen konnte, wird plötzlich löst sich das in Luft auf, es ist pulverisiert und wir sehen uns wieder in einer Gesellschaft, die sich neu erfindet. Und da, das ist doch etwas, was du erlebt hast, Erika, und deshalb interessiert mich das so, wie du das erlebst, weil du bist nach Amerika als ganz junges Mädchen, ohne jemanden zu kennen, hast dort eine unglaubliche Karriere gemacht, wenn man das so sagen darf. Du hast da einen Weg gefunden. Wie bist du eigentlich zur Psychoanalyse gekommen? Wie ging das?
Aber in Wien, wird viel besser, ist schon viel besser geworden, war viel besser vorher, wird's noch besser, weißt du, was fehlt? ein bisschen mehr Juden. Weil wenn du nachdenkst, alle die Schriftsteller und die Komponisten und alle Juden gewesen, hoch wienerisch, hoch österreichisch. Ich meine, jüdisch, aber mit der Mischung. Und das fehlt jetzt, dieses Special Spice. Ja. Die jüdische Spice, aber es kommt ein bisschen zurück.
Ich hoffe, weißt du, und was die Juden so gut konnten, gerade zur Jahrhundertwende in den 20er Jahren auch, ist diese angstfreie Art, miteinander einen öffentlichen Diskurs zu führen und nicht einer Meinung zu sein.
Ja, und das war eine freundliche Chuzpe.
Ja, natürlich.
Also es gibt Hasschuzpe, das heißt schlecht und zu viel von dem, unheimlich ein bisschen. Aber bei uns ist das eine Chuzpe, ist aber ein bisschen freundlicher, macht dir nichts draus, es wird sowieso besser werden. Und es wird ja immer besser. Auch wenn es schlechter wird, wird es besser nach dem Schlechten. Denn nie, ich hätte mir wie niemals jetzt so vorstellen können, wie es jetzt ist.
Erika, du hast zwar meine vorige Frage noch nicht beantwortet und ich habe sie nicht vergessen, aber jetzt sag mal, wo nimmst du deinen Optimismus her?
Man kann sich ja nicht streiten mit der Wahrheit und mit der Gegenwart. Und schau, was da gekommen ist. Die haben nicht gesiegt, wir sind sie losgeworden. Meine Familie war schon längst in Palästina, noch wenn die Engländer dort waren. Und die haben ein Land gebaut. Es gibt ein Israel, ein selbstständiges Land, Demokratie. Es gibt Menschen, die schämen sich so ein bisschen und sagen, du bist ein Antisemit. Ist da auch, aber denkt, vielleicht soll es nicht sein. Und es war mal, wenn man sagt, natürlich bin einer, du bist ja gar nichts wert. Das ist ganz anders. Und ich spüre das alte Wien nicht mehr. Manchmal noch ein bisschen, aber nicht einmal in den Menschen, die nicht so liberal sind, spüre ich es überhaupt nicht.
Wie ist es in Amerika? Bist du dort auch optimistisch?
Ich weiß nicht, ob man das sagen darf. Oder soll? Ich kann nicht. Ich bin Amerikanerin, nichts kann mir passieren.
Wir dürfen alles sagen,
aber
Erika.
Ich mag euren Kurz zum Beispiel. Auch wenn er nicht bei euch der Sozialdemokrat ist und das meine Liebe hätte oder ich weiß nicht was. Aber der ist so nett und hat irgendwas an sich, das ist nicht nur menschlich, aber er hat das Versprechen, dass er wachsen kann.
Du bist aber jetzt sehr tolerant, Erika.
Nein.
Also ich hätte gerne einen Bundeskanzler, der nicht dort erst hineinwachsen muss, sondern schon einer, der es ist. Also nicht, der das Versprechen hat, die 20 Jahre mal vielleicht danach sein zu können.
Aber der, der schon ist, bleibt, wie er ist. Der da kann wachsen.
Das stimmt, da hat
man
er einiges vor.
Man muss nur dazu sehen, dass er das ist, dass er gut wachsen wird. Man darf ihm nicht reinsagen Sachen, weil wenn man jung ist, will man ja alles. Und ehrgeizig ist man ja auch, nichts dagegen. Mich freut, dass die Jugend auch was schaffen kann. Ich war immer zu jung und plötzlich bin ich zu alt.
Naja, dazwischen lag ja noch einiges, oder?
Ein paar Sachen geschafft. Das Einige, dass ich stolz bin, was in da war die UNO hat gesagt, dass Zionism equals racism. Offiziell. Die einzige Independence, that's called racism. Nur Zionismus, nicht die anderen. Ich dachte, das darf nicht offiziell, das darf nicht, ist nicht wahr, darf nicht bleiben und offiziell überhaupt nicht. Habe ich ein Komitee gemacht, International Committee of Women for Human Rights. Weil das ist ein menschliches Recht.
Das heißt, Rassismus und Antisemitismus sind beides gleichermaßen abzulehnen und fallen auch
gegen
die Menschenrechte. Und deshalb hast du das mitbegründet, so eine Charta für die Menschenrechte damals bei der UNO. Du hast da Unterschriften gesammelt und hast das zu einem Thema gemacht in der Generalversammlung.
Yes. Und da haben wir das erased, weg damit, dass es schon nicht mehr war und darf nicht sein. Und damals, das war interessant, wie Sachen passieren. Ich habe so einen Brief geschrieben, das, was sein soll und was nicht sein darf und das, wie Zionismus ist menschlich und darf nicht rassistisch. Und dann bin ich so bei wichtigen Weiber, das heißt IDAR, International Women's Forum.
Mhm. Und das du mitgegründet hast, das ist ein Netzwerk von einflussreichen, wichtigen Frauen.
Das war schon in den 60er Jahren.
Zu einer Zeit, wo sich die Frauen erst langsam emanzipiert haben im beruflichen Alltag und langsam erst begonnen haben, Führungspositionen einzunehmen.
Wir waren nur 10 damals, dann wurden wir 20, dann 50, jetzt sind wir international, stell dir vor. Und dann, Jimmy Carter wollte Präsident werden. Und dann natürlich musste seine Frau mit uns essen, weil wir wichtige Weiber waren. Und ich hatte diese Dings da, Declaration for the United Nations. Und ich wollte das für Racism, Zionism is freedom and not racism. Und jeder hat es unterschrieben. Und sie sagt, darf ich das auch unterschreiben? Yes, please. Darf ich das zu Jimmy taken? Yes, please. Und Jimmy made human rights die Sache für seine Administration. Mhm, und so passieren Sachen, an die du glaubst.
Ja.
Und unmöglich heißt gar nichts. Ich verstehe das Wort nicht. Ja, ist gut. Nein, ist der Anfang von ja. Ja. Muss man noch ein bisschen arbeiten. Unmöglich gibt's nicht. Es ist nur noch nicht da. Und wenn dich nichts abhaltet davon, dann machst du alles möglich. Und das...
Das ist deine Lebenseinstellung, die dich so weit gebracht hat. Nein ist nur der Anfang von ja. Ich finde das sehr bewundernswert. Erika, du warst eine der ersten Frauen in der Columbia University, die den PhD dort gemacht haben, das Doktorat.
Und nicht in Columbia, aber damals, wenn ich das gemacht habe, in der ganzen United States, hatten Frauen Doktorat. Nur 1% Frauen hatten ein Doktorat damals. Jetzt ist das schon ganz üblich. Mhm, mh. Aber damals war es nicht so leicht. Und ich war schon verheiratet und man sagt, schau, du bist... Und ich war schon nicht mehr jung, weil es hat sehr lange gedauert, bis ich mein BA bekommen habe. Das war ich schon. Und ich war eigentlich, wenn ich jung war, vor vielen Jahren, wenn du nicht... hat man immer zwischen 18 und 21 geheiratet. Und 22, 23 nicht verheiratet. Oi wei, bist schon eine alte Jungfer. Und da fragt mich jemand, na, bist du verheiratet? Sag ich, nein, ich bin eine alte Jungfer. Sagt er, nein, wie alt bist du? Sag ich, 26. Sagt er, aha. 27 war ich verheiratet. Aber so war das damals.
Aber du hast ja das Studium selber finanzieren müssen. Das war ja nicht so leicht, kann ich mir vorstellen.
Ja, während des Tages. Ich habe meine Tante getroffen, by accident. Das hat, sie hat Familien gesucht. Sie war Aliabet. Und dann kam sie am Weg nach Südamerika zu sammeln Geld für die Haganah. Damals war noch kein Israel.
Erika, entschuldige, kannst du vielleicht ein bisschen was sagen? Was ist Aliabet und was ist die Haganah?
Also,
für unser Publikum, deine Tante, die Ruth Klüger, war ja eine unglaublich charismatische, einflussreiche Person.
Der Erfinder von der Mossad. Der war 10 Menschen, 9 Männer, eine Frau. Und das war der Anfang von der Mossad. Und der Mossad war nur für gegründet, Juden aus Europa nach Palästina zu führen. Aber die Engländer, da war das Balfour Declaration, in dem sie gesagt haben, dass sie werden den Juden helfen, eine Heimat in Palästina zu kriegen. Aber damals hat die Türkei noch Palästina gehabt. Kann man vieles versprechen, wenn es sie nicht gehört. Wenn sie Engländer bekommen haben, haben sie gesagt, nein, es geht nicht. Und haben weniger Zertifikate für Palästina gegeben. Und da hat die Haganah, der Mossad, das war der Anfang von, das ein Büro angefangen, Leute, Juden nach Israel zu schmuggeln. Ja, es war nicht erlaubt, weil da waren nur 1000 Zertifikate. Wenn die Engländer wussten, was passiert ist, damals war 10 Zertifikate im Monat. Sobald die wussten, was die Nazis so antun, haben sie es geändert zu 1000 im Monat. Stell dir vor, sehr behilfsreich. Die Engländer haben großes Muzzle. Sind kein nettes Volk, haben aber Churchill und Shakespeare. Na, das ist doch schon. Da haben sie schon was. Und da muss man ihnen das was zugeben. Also das da stimmt. War meine Tante dabei und die hat Juden aus Europa nach Palästina geschmuggelt. Die meisten waren in Cyprus und die Engländer wollten es nicht zulassen. Die Franzosen waren damals sehr nett und hilfreich, weil die Schiffe mussten aus Marseille kommen. Und die haben es zugelassen, anstatt... Und nach vielen Jahren, da war vor dem Six-Day War, und da ist aber Iban zu de Gaulle gegangen, weil da waren 3000 russische Tanks in Ägypten. Das war die End of, ja. Die wollten Israel vernichten, das war offiziell.
Der Sechstagekrieg war das damals, ja.
Und dann ist, aber Iban war damals Außenminister, noch nicht, oder war Ambassador, schon Außenminister, ist zu de Gaulle gegangen und hat gesagt, sie werden uns doch helfen, wir sind doch Allies. Und sagt er, wie lange meinst du, eine Alliance bleibt auf der Welt? De Gaulle, stell dir vor, interessant. Menschen sind so interessant, man kennt die von vorne und dann ist etwas drinnen hinten. Aber jeder Mensch ist doch ein Mensch. Nur der Unterschied zwischen Nazis und Faschismus ist, Nazis haben kein Gewissen und haben keine Empathie. Du kannst ein Faschist sein, aber kannst Sympathie und Empathie auch haben. Aber mit Nazis gibt's nicht. Du bist ein Tier. Es gibt keinen, du bist ein Jude, du bist ein Tier, du bist der Äthiopier, bist ein Tier. Bist nicht ein Nazi, bist ein Tier. Das ist nicht Faschismus. Das ist etwas anderes und das ist eine fürchterliche Krankheit. Fürchterlich. Und ansteckend.
Und deine Tante hat dann sehr viele Waisenkinder, überlebende Kinder aus den Konzentrationslagern nach Israel gebracht.
Nicht nur das Kinder, ich immer Erwachsene gelesen. Auch.
Erwachsene, ja. Erwachsene,
alle aber Überlebenden vom KZ.
Ja, ja.
Illegal nach Israel. Die Engländer haben sie gefangen und nach Zypern geschickt. Okay, aber manche sind doch durch. Das war meine Tante, sie war eine große Heldin. Geheim, natürlich. Und dann hat man sie nach Südamerika geschickt, Geld zu sammeln für die Haganah. Die war damals die geheime Wünsch zu sein Armee, waren die nur Menschen hat keine. Und die Israeli Army, nach dem Krieg, wenn die neuen Immigranten gekommen sind und in die Armee gegangen sind, da hatten sie keine Schießgewehr. Und da haben sie mit Besen geübt. Sehr schwer. Und die Amerikaner, die beliebten Amerikaner, haben uns sehr geholfen, aber die hatten ein Embargo gegen Israel. Ja? Das heißt, man durfte keine Waffen. Our ally, ja, unser bester Freund Amerika, Embargo, weil State Department gesagt nein. Also, und da war Ehud Avriel, aus Österreich hat er geheißen, überall, aber Avriel hat dann ist nach der Tschechoslowakei gefahren, und das war damals schon noch russisch, und hat 1000 Schießgewehre, und mit dem war der Krieg umgekehrt. Aber unser beliebtes Amerika, stell dir vor, Embargo, trotzdem, man kann ja viel Geld mit solchen Sachen verdienen, und trotzdem hat das State Department gesagt, nein. Das ist amerikanisch, ist so interessant. Und dann, da war der Botschafter, ja, Philip Jessop, war ein Professor at Columbia, aber war auch Botschafter und hat einen Vortrag gehalten gegen Israel, trotzdem die UNO schon gewählt hatte, dass so ein Land existiert. Und in der Mitte von seinem geht nicht, kriegt er ein kleines Brieferl. Und ich war damals dabei, weil ich habe International Relations studiert. Ich wollte die Welt retten, dachte. Und er liest das und wird blass und hört und sagt, ich konnte nicht da rausgehen. Ich habe die Ehre zu sagen, dass die United States of America anerkennt Israel de jure. Und es hat sich niedergesetzt. Warum? Weil Truman, State Department gesagt, nein. Die waren mit den Engländern. Und der Präsident Truman hat gesagt, ja. Und darum war Amerika das erste Land, das Israel. Und das war das einzige Mal, wenn die Russen und die Amerikaner zusammen gewählt haben, dass ein Land Israel entstehen darf. Fantastisch.
Du hast die Golda Meir gekannt, die legendäre Präsidentin von Israel.
Ja, ich habe die große Ehre gehabt. Ich war ihre persönliche Beraterin. Sie war sehr befreundet mit meiner Tante Ruth Klüger. Aliyah heißt, wenn du nach Israel fahrst, heißt es keine Fahrt, heißt Aliyah, das heißt aufsteigen. Und Bet ist der zweite Buchstabe, Aleph Bet, war illegal. So Aliyah Aleph, die erste legal aus Russland, die zweite Bet, und meine Tante war, und da wurde ich, hatte die Ehre und die Freude, Golda Meirs Beraterin zu werden. Und eines Tages, ich war in Tel Aviv damals für ein paar Tage, und Mitternacht ruft mich ihre PA an und sagt, schau, Golda packt noch ihren irgendeinen Koffer, ja? Aber sie ist sehr besorgt. Und sie ist sehr besorgt, weil jeder weiß, dass Nixon ist persönlich antisemitisch. Und sie hat Angst, sie macht sich Sorgen, wir brauchen alles. Und wie kriegt man das, wenn man weiß, dass Nixon dagegen ist? Wie gesagt, sage sie, soll sich keine Sorgen machen, sie kriegt alles. Dann kommt Golda am Telefon Mitternacht und sagt, du weißt, ich glaube dir alles. Ich habe dich niemals gefragt, warum du ja oder nein sagst. Aber dieses Mal musst du es mir erklären. Habe ich gesagt, schau, Nixon ist ein Ungerechtigkeitssammler. Und jeder, dem etwas Schlechtes gemacht hat, vergisst er niemals. Aber er vergisst auch niemals jemanden, der etwas Gutes gemacht hat. Er hat die Wahl verloren vor vielen Jahren, Präsident zu werden. Dann hat er die Wahl verloren, Governor of California zu werden. Und jeder hat gesagt, er ist fertig. Ist dann natürlich auf eine Weltreise gefahren. Und jeder hat ihn nicht empfangen. Das heißt, wer ist da jetzt? Ja, niemand jetzt. Zwei Länder haben ihn doch gut empfangen, Pakistan und Israel. Und Israel hat ihn empfangen, als wäre er der Präsident, als wäre er, wer weiß. Und er, nämlich, hat so einen Inferiority-Komplex. Weißt du, hat einen Brief seiner Mutter geschrieben, mit der Unterschrift, dein kleiner Hund, Richard, stell dir vor. Das ist der wirkliche Mann drinnen, ja? Mhm. Und jetzt wird er behandelt, schlecht von der Welt und wie ein König von Israel. Sag ich, und darum wirst du, und er hat es niemals vergessen, auch wenn er persönlich nicht Juden mag. Ja. Und wirst kriegen, was du willst. Sagt sie, ja, aber Ibn und alle die großen Offiziere sagen, nein, sag ich, also das ist der Grund, warum ich glaube, dass du kriegen wirst. Sagt sie, ich viel besser. Ich bin viel erleichtert. Und sie hat alles gekriegt. Aber sogar Aeroplans, ja?
Flugzeuge.
Aber unser Volk will immer beweisen, dass wir sehr treu sind dem Volk inzwischen, mit wem wir wohnen. Und damals war Kissinger, der Außenminister, ein deutscher Jude. Und die wollen wirklich beweisen, das war immer so, da war man doppelt Patriot. Immer mit den Juden, ja? Und er natürlich auch, und jetzt ist er Doppelpatriot in Amerika, ist also nicht behilfreich. War er nicht. Ich weiß, persönlich weiß ich nicht, aber offiziell überhaupt nicht. Ich gesagt, Nixon ja, und Golda ruft mich an, ein paar Monate später, sagt, die Aeroplane kommen nicht.
Die Flugzeuge kommen nicht.
Und ich hatte einen Cousin, der war the head of the Hughes Aircraft. Von dort sollten, und da rufe ich an, sag ich, was ist passiert? Sagt er, wir haben noch nicht das Okay from Kissinger bekommen. Aha, ich habe verstanden, ich schaue, es ist ein deutscher Refugee, wants to prove, dass er loyal ist. Ich verstehe es ja, nämlich. Okay, dann sage ich zu Golda, schau, ruf Nixon an und sage ihm ganz einfach, die Aeroplane sind nicht gekommen. Sie hat ihn angerufen, zwei Tage später geschickt. Also Politik ist auch persönlich. Es ist alles ja persönlich.
Ja.
Nur wenn du kriegst eine Masse von Menschen, die werden verrückt, wie dieser Gift von Hitler. Das ist eine Verrücktheit.
Natürlich.
Und da muss man aufpassen, weil das ist ansteckend.
Wir sind ja schon mitten in der Psychoanalyse, obwohl wir nicht in der Psychoanalyse sind, aber jetzt möchte ich gerne zur Psychoanalyse zurückkommen, obwohl wir schon in der Psychoanalyse sind. ich habe dich vorher gefragt, wie du zur Psychoanalyse gekommen bist. Also was ist passiert? Gehen wir wieder ein paar Jahre zurück, bitte, weil da haben wir jetzt einen Riesensprung gemacht. Was ist passiert? Du bist als Mädchen gekommen nach Amerika, hast dir dein Studium finanziert.
Ja, ich
und du hast internationale Entwicklung
Familie
studiert.
Meine Familie hat mich nicht gemocht. Die wollten, schau, das ist eine Belastung. Kommt ein Kind von irgendwo, niemand weiß, und niemand hat mir geglaubt. Jeder hat gesagt, man hat mich zu einem Psychiater geschickt. Und ich habe ihm erzählt, was in Wien passiert ist. Und er sagt, hör auf zu lügen. Er ist zu seinem Superior, zu seinem Supervisor gegangen. Ja. In der Schule, wo ich war, und hat ihm erzählt, was ich gesagt habe. Ruft mich Dr. Barris an, der war damals ein Expert an Jugendliche, ruft mich an, sagt, du, was für Geschichten erzählst du ihm? Er sagt, du bist du verrückt? Mach doch nicht solche Dinge. Wenn du ein Märchen schreiben willst, schreib's, aber erzähl solche Sachen nicht. Sag ich, aber ich sag die Wahrheit. Sagte, das ist unmöglich, das kann nicht wahr gewesen sein.
Das hat man sich nicht vorstellen können.
Niemand hat mir es geglaubt.
Erika, du hast die Reichspogromnacht erlebt in Wien am 9. November 1938.
Ja, wie hat das gesagt? Kristallnacht, meinst du?
Ja, die sogenannte Kristallnacht.
Es war fürchterlich. Die sind drauf, meine Oma war an der Ende. Wie heißt das? Ausstellungsstraße. Und da sind sie raufgelaufen und haben alle die Geschirr und das alles weg runtergeschmissen in jeder Wohnung, wo die Juden waren. Und meine Mutti sagt zu mir, weißt du was, gehen wir spazieren. Und wir sind ja von dem Haus weggegangen und Richtung Engelstraße. Und jedes Haus, das ist so ein Krawall und das so, das Geschirr und das Glas zerbrechen. Kannst du nicht vorstellen, in jedem Haus, ganze Krawall begleitet uns. Und meine Mutti war sehr tougher. Und einmal, da waren zwei Revolutions da, einmal Dollfuss, einmal Schuschnigg. Und da bin ich mit meiner Mutti gegangen, Hand in Hand. Und da war eine Kaserne. Und wir gehen so, und da, die Kaserne ist, und da kommt von dieser Seite ein Soldat mit Schießgewehr, mit dem Schwert, mit dem Knife,
mit dem Bajonett.
Bajonett, Und läuft. Okay. Und wir gehen noch und plötzlich kommt ein anderer hinter ihm. Einer ist schon auf der anderen Straße und läuft. Und meine Mutti sagt, siehst du das? Ja. Und ich habe noch ihre Hand, ich habe nichts gespürt. Ich meine, da war nichts Seltsames dabei. Das ist so ein Kriegsspiel. Der Erste ist weg und der Zweite läuft ihm nach. Und das ist so ein Kriegsspiel. Was nicht, das war Civil War damals. Ich glaube, das war schon entweder Dollfuss oder Schuschnigg. Ich weiß aber, beides Mal ist sowas passiert. Aber die war so tapfer. Ich habe vor ein paar Jahren war ich in Wien und habe zwei damals Ältere, ich bin jetzt die ältere Dame, damals waren sie die Eltern, damals gesagt, sind Sie die Tochter von Fräulein Grau? Sag ich, ja. Sagt sie, ihre Mutter hat unseren Bruder für Bar Mitzwa studiert, Hebräisch. Sie war die erste Frau Hebräischlehrerin in Western Europe. Und wir hatten Fräulein Grau so geliebt, wir hatten unsere Mutter sekiert, bis sie uns erlaubt hat, mit Fräulein Grau zu studieren. Stell dir vor, ein Kind braucht nichts lernen und sekiert die Mutter, dass es doch lernen will. Das war meine Mutti. Die war eigentlich Jentl. Wenn sie klein war, wollte sie Hebräisch lernen, eine kleine Städtel-Kutti near Lemberg. Und das war nicht erlaubt, weil sie ein Mädchen war. Aber der Rabbiner hat gesagt, also, okay, fast forward, a graduation, wie sagt man das?
Schulabschluss.
Schulabschluss. Ja. Da war ein Schauspiel gespielt, Josef und seine Brüder. Und damals, wenn du es leisten konntest und jüdisch warst, war immer ein armer Schüler in deinem Haus, der konnte Tora lernen, ohne arbeiten zu gehen. Ja? Also nachdem das Schauspiel fertig ist, geht mein Großvater zum Rabbiner und sagt, Rabbi, den Bub Josef will ich in meinem Haus. Sagt der Rebbe, der Bub Josef ist deine Tochter Rachel. und von den vielen Jahren später hat der Sänger Jentl geschrieben. Aber das war andere Geschichte.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Also, wie du deinem Schulpsychologen dann diese grauenhaften Geschichten aus Wien erzählt, das hat er dir einfach nicht geglaubt.
Nein, und er hat seinem Supervisor gesagt, sie ist krank.
Und wie war dann der Weg? Du hast gesagt, internationale Entwicklung hast du studiert, um die Welt zu verbessern.
Und das war, weil wie bist damals du dann? Habe ich noch, ich habe schon bei der Jewish Agency for Then Palestine gearbeitet. Und Moshe Sharet, damals hat er Shatok geheißen, er war der erste Außenminister of Israel. Es war noch kein Israel, wir waren before the UNO in Lake Success. Und er wusste, dass ich International Relations studiere und hat mich, wenn die Delegation, wenn Jüdisch, die Zionist, nach Lake Success war es damals, nicht in Manhattan, aber draußen Lake Success, hat mich immer mitgenommen, damit ich sehen kann, wie ein neuer Staat geboren ist. Und dann habe ich immer zugehört, wie die alle, ja. Und dann hat er mich auch zu der Delegates Lounge mitgenommen. Das heißt, wo die Ambassador, die Delegates,
sozusagen,
ja, die Botschafter zusammen waren, ohne Publikum, ohne Secretaries. Und ich höre zu, jeder. Und da ist einer, der schreibt, der ist verrückt, der ist mir Schuhe auf Teut. Und ich sage, er kann die Welt zerstören, ist aber verrückt, sitzt aber da. Und wie er so redet, kann man sich vorstellen, dass irgendwas kann passieren und er kann. Und da dachte ich, dass wenn ich ihn retten kann, dass er nicht so mit Schuhe ist, dass er nicht die Welt zerstört, dann kann ich die Welt so retten. Das heißt, ohne political, ohne international relations. Und dann habe ich es geändert. Aber zufälligerweise irgendwie, ich habe mit Politischen zu tun, aber irgendwie habe ich mehr mit Künstlern etwas Gemeinsames. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, wir haben so eine Seele. Weil Künstler haben andere Seelen als andere Menschen. Creative people. Und das heißt, wenn ein Kind anders scheint, das ist nichts los damit. Das ist ein creative Kind, das sieht die Welt anders. Du musst nur das glauben, dass es nicht ein Kind ist, das ungehorsam. Nein, es hat dort etwas Schönes, Unbekanntes im Kopf und weiß, dass irgendwie was muss anders sein. Hat nichts mit Gehorsam zu tun. Hat nur etwas mit etwas im Gehirn, das sagt, die Welt kann anders sein. So wie es ist, muss es nicht sein. Und das sind die Menschen, die die Welt weiterbringen.
Und du bist dann zur Psychoanalyse gekommen und hast dich dann eben auf Künstler und Künstlerinnen spezialisiert. Wie ist das gekommen,
so, Erika? Weil die sind einfach zu mir gekommen irgendwie und dann einer sagt dem anderen und dann wird, manche waren berühmt und dann hat man, sind sie zu mir gekommen und nachher wurde ich eingeladen am Radio, weil jemand hat ein Buch geschrieben gegen Freud und der konnte nicht, wenn du gehst auf Radio und das war so von 12 bis 5 in der Nacht. Und dann mich angerufen und gesagt, kannst du vielleicht kommen, das ist ein Buch gegen Freud und den Freud vielleicht verteidigen. Habe ich es getan. Und dann seit damals war ich am Radio fast ein, zweimal die Woche. Und dann, ich sage, ja, ich komme, weil mein Mann war ein Maler, Künstler, auch Bildhauer.
Der Paul Freeman, der Maler. Von dem gibt es jetzt auch Bilder in der Albertina zu sehen.
Yes. Und eines von den Bildern ist hinter dem, ist im Büro.
Vom Schröder.
Vom Schröder. Herrlicher Kerl. Ja. Herrlichen Geschmack. Wirklich, kennt sich aus.
Also das heißt, du warst so auf einer Art Talkradio in der Nacht.
Yes, von 12 und bis 5 in der Früh.
Hast dann mit Leuten, die angerufen haben, gesprochen oder
yes, auch geredet und dann kam Television und jedes Mal, jetzt schon nicht mehr, weil ich nicht mehr in New York bin, aber vor vielen Jahren ist überhaupt CBS, jedes Mal, wenn was passiert ist, sind sie zu mir gekommen, fragen, warum, wieso, was heißt das? Und einmal sogar, da haben wir einen ganzen Monat, hat es geschneit, das ist fürchterlich. Und da kommen sie zum, rufen mich an, can you come to the studio? Ja? Mhm. Okay. Die Leute sind sehr deprimiert, depressed, weil es schneit die ganze Zeit und man kann nicht hinaus. Stell dir vor, was jetzt geht, aber kannst du ihnen helfen? Sag ich, da sind ein paar Maler, jetzt fehlt mir die Wörter, Whittaker, die malen nur Schneeszenen mit
Schlitten.
Ja, und, Schlitten, und, ja. Stell dir vor, schau raus, du bist in einer Schlitte, in einer von diesen Malereien. Kannst dich ein bisschen besser fühlen. Und einmal sagt sie, komm zu mir, ruft mich CBS an und sagt, kannst du hierher kommen? Okay. Wir hatten damals vor vielen Jahren Geisel in Iran. Mhm. Amerikanische Geisel.
Mhm. 1979.
Yes. Ja. Und dann bin ich hingekommen und er sagte, schau, da sind jetzt die ersten zwei Geisel zurück in New York. Was würden Sie denken und glauben und spüren und fühlen? Was geht Ihnen durch den Kopf? Ich habe mich getraut. Ich dachte, ich vielleicht verstehe. Und habe gesagt, das, das und das. Und dann sagen sie, Dankeschön. Im anderen Zimmer waren die zwei Geisel und haben Gott sei Dank genau dasselbe gesagt. Mhm. Und seit damals hat man mich immer gefragt, wer was weiß.
Ja. Ja, das ist eine unglaubliche Empathie, Erika, die du brauchst für deinen Beruf. Du hast einmal etwas gesagt, was mich sehr beruhigt hat, weil ich ja selbst so, also
bist auch very creative.
Man kann ja auch nicht sagen, man ist
aber du weißt, du musst ein bisschen Meschugge sein, um nicht verrückt zu werden. Und Künstler sind überhaupt Meschugge und versteht euch nicht, weil ihr habt ein anderes Gehirn. Ihr seid mehr sensibel. Ihr spürt mehr, ihr fühlt mehr, es dauert länger. Mhm. Und das ist nicht leicht für euch.
Ja, und das stimmt. Und das ist dann so ermutigend, verstanden zu werden. Und deshalb verstehe ich auch so, dass so viele auch ganz bedeutende und bekannte Künstlerpersönlichkeiten bei dir sich so gut aufgehoben fühlen. Und ich weiß, dass das gehört zum Berufsethos. Man darf nicht sagen, wer die Patientinnen und Patienten sind.
Sagen.
Und einen darfst du sagen, da wollte ich dich gerade drauf ansprechen, der Frederick Morton, der Herr Mandelbaum. Auch ein emigrierter österreichischer Jude hat offen ganz publiziert, in der Village Voice war das damals, eine ganze Seite, wo er darüber referiert hat, dass er bei dir Patient war und dass du ihn geheilt hast. Und mit dieser Kolumne, er hat immer gesagt, Dr. Erika.
Meine Dr. Erika
hat mich geheilt. Und mit dieser Kolumne, dass ich das jetzt schreibe, hier öffentlich, damit beweise ich, meine Heilung vor ihr, weil das ist mir ganz wichtig, dass sie weiß, dass sie mich geheilt hat.
Aber die ganze Kolumne hatte so viel Spaß auf mich gemacht. Mhm. Über meine Stiefeln, über mich geheilt, überall, alles, was ich getan hat, hat das Spaß gemacht. Und dann waren Freunde von ihm, die ihn zu mir geschickt hatten, die auch mit mir waren, zu mir gekommen. Und die wollten niemals mehr mit ihm reden. Und ich sag, schau, du musst ja verstehen, erstens ist das sehr lustig. Und zweitens bin ich so stolz, dass er keine Angst hat. Denn ein Schriftsteller muss mutig sein. Er darf nicht Angst haben. Schau, wenn ich das schreibe, was werden die denken und was wird das passieren und vielleicht ist jemand beleidigt. Mhm. Diese Freiheit, mit der er mich angegriffen hat, da hat mir großen Stolz gemacht, weil er keine Angst gehabt hat.
Ja, da sind wir wieder beim jüdischen Diskurs, der mir so fehlt, auch in Wien, in der öffentlichen Auseinandersetzung, dass man Standpunkte artikuliert, dass man austeilt, dass man einsteckt und dass man dann irgendwo dazwischen eine Funken Wahrheit erwischt.
Yes.
Und diese Angstlosigkeit vor einer anderen Meinung, das ist etwas, was so ein jüdischer Geist ist. Und der ist dann irgendwie nach New York übersiedelt, zum Beispiel mit so großen Geistern wie Singer, wie der Woody Allen, wie der Elie Wiesel, wie lauter Leute.
Interessanter Kerl, Elie Wiesel.
Die du kennengelernt hast.
Auch ja, die waren meine gute Freundin, auch meine liebe Freundin Lee Ullmann. Mhm. Und das ist interessant, jemand hat einen Film über mich gedreht. Und wir kennen einander schon 50, 60, sehr lange Jahre. Mhm. Und wir konnten einander nur in Berlin treffen, weil jedes Mal, sie war in Norwegen, ich war irgendwo anders. Und endlich gesagt, ja, sie will im Film sein, sie will etwas über mich reden, aber sind wir beide, haben wir uns in Berlin getroffen. Herrlicher Kerl. Mhm. Und wirklich ein Mensch. Mhm. Und je größer sie sind, desto mehr sind sie Menschen. Und wenn jemand sich schlecht benimmt, auch wenn er berühmt ist, ist er niemand. Und wenn jemand dich herzlich behandelt, bist du ein Mensch. Auch wenn man deinen Namen nicht kennt, dann bist du mehr wert als der. Weil du weißt ja, berühmt kostet nur was. Du kriegst eine PR-Person und man schreibt über dich die ganze Zeit. Plötzlich hast du einen Namen. Was hast du geschafft? Du bist berühmt, weil du berühmt bist. Aber was hast du geschafft? Mhm. Sehr interessant.
Das stimmt. Aber auf der anderen Seite, Erika, du hast so viele Schauspielerinnen und Schauspieler schon, sagen wir mal, therapiert oder näher kennengelernt. Auch so viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
Ja, aber ich war selbst mal auf der Bühne bei Accident. Ich sag mal Zufall.
Zufällig, ja?
Yes. Damals war ich noch der Jewish Agency, schon for Israel. Und da war jemand dort und hat irgendwas gemacht, das er nicht tun hätte sollen, mit dem Pass, ich weiß nicht was. Und ich habe ihm angeschrien. Im Allgemeinen schreie ich nicht, aber das war zu viel. Damals war McCarthy. Mhm. Und wenn du ein bisschen links warst, haben sie dich rausgeworfen. Ich gesagt, das geht nicht, also ein bisschen links. Und da kommt eine kleine Stimme aus der Ecke und sagt, bist du Schauspielerin? Do you act? Sag ich, ja, überall, die ganze Zeit. Sagt er, nein, ich... Ich bin Nino vom Habima, das Nationaltheater von Israel. Und ich, sprichst du Jiddisch? Sag ich, spreche Deutsch, ich zerbreche mir die Zunge, komm, rat Jiddisch. Sagt er, nein, das ist ein Volksbühne, das einzige jiddische Theater, das noch da ist. Und ich gehe jetzt zu die Actors Studio und suche mir die Ingenue, weil die da ist, kann nichts, ist nichts wert. Würde ich das interessieren? Es ist jeden Samstag, zweimal am Sonntag und kein Geld. Sag ich, okay. Und so bin ich zur Bühne. Mhm. Und dann war ich in einem Schauspiel, das erste Mal. Und da war der berühmteste Jiddisch, das heißt, Schauspieler Maurice Schwartz. Und seine Stieftochter war auch in diesem Schauspiel. Und dann gehen sie essen und dann kommt zurück für die zweite Second Performance und sagt, ich muss dir was sagen, sei nicht beleidigt, aber Maurice Schwartz hat gesagt, er kennt sich aus und er kennt Schauspieler und das ist nicht das erste Mal, dass du auf der Bühne bist. Du bist gut genug, du brauchst nicht sagen, das ist das erste Mal. So ein Doppelkompliment. Stell dir vor, der große Maurice Schwartz sagt, dass ich Erfahrung habe.
Hat dir diese Erfahrung geholfen in der Arbeit mit den Schauspielern dann,
also
in der therapeutischen Arbeit? Und was denkst du in deiner Erfahrung mit Schauspielerinnen, mit Schauspielern, was macht einen guten Schauspieler aus? Was macht eine gute Schauspielerin aus?
Es ist sehr schwer, Schauspieler zu sein, nicht nur wegen dem Beruf, aber der Mensch, der ein Schauspieler ist, ist sehr sensibel und sehr weich und sehr leicht beleidigt. Und am meisten versteht man ihn nicht und kommt aus einem Kreis, der meint, das ist nichts wert. Und mit diesem fängt er an. Ja? Also das sind herrlich begabte Menschen, die niemand, und die reichen nicht immer. Und trotzdem, weil Schauspieler ist eine Sache, Star ist eine andere Sache. Star brauchst du nur good press. Mhm. Wenn die Zeitungen über dich schreiben, das ist, hast du jemanden in einer Zeitung, dann kannst du berühmt werden. Weil Ruhm hat nichts mit Talent zu tun. Wie gut man dich kennt, wie berühmt dein Name ist, das ist PR. Das ist, du kannst jemand zahlen, das ist mein Name. Da war eine Frau, eine ungarische Frau, Zsa Gabor, sehr berühmt. Mhm. Und warum sie berühmt? Sie war berühmt, weil sie berühmt war. Mhm. Was hat sie getan? Nichts, sie war ganz berühmt.
Ja, also, das ist auch ein Talent, sozusagen, aber kein künstlerisches Talent.
Das ist auch ein Talent.
Ja.
Aber soll Mitleid haben mit diesen herrlich begabten Menschen, die niemand kennt, die nicht immer arbeiten. Gott sei Dank in Wien habt ihr Burgtheater und Volkstheater. Und das heißt, man kann angestellt sein. Ja? In New York, da gibt's ja nicht. Jedes Mal, wenn du fertig bist, hast du nichts mehr zu tun, musst du noch einen nach Arbeit suchen. Und das ist sehr schwer.
Aber ich kann mir vorstellen, du hast schon einigen Leuten dazu verholfen, Stars zu werden. Also du hast ja sehr viele Leute zumindest gekannt, die sehr berühmt waren, die sehr, sehr erfolgreich waren, dann im Film, auf der Bühne. Und wie ist der Schritt vom begabten Schauspieler, von der begabten Schauspielerin zum Star? Oder hast du auch die Stars begleitet, vielleicht in einem gewollten Schritt zurück, dass sie vielleicht wieder mehr zu sich finden und mehr ihren künstlerischen Weg gehen können?
Nicht zurück. Mehr forwards. Und schau, du brauchst was. Musst ja nicht zurückgehen, kannst ja vorwärts gehen. Dort waren Blumen und dort sind Blumen. Also geh weiter, wird noch eine Blume sein. Ja, hab keine Angst, du musst nicht zurücklaufen. Vielleicht, wenn du jemanden netten abholen willst und denen helfen, dann geh ein bisschen zurück und nimm sie mit. Aber anders, die Zukunft hat ja alles in sich. Und sogar Sachen, von denen wir nichts wissen und von denen wir Gott sei Dank nichts wissen können. Und das ist alles eine neue, was wir nennen, Aha-Experience. Schau, wer hatte das gedacht? Das Unglaubliche, ja? Passiert ja immer.
Du, Erika, unser Gespräch heißt eigentlich Wunder und Liebe.
Wunder und Liebe. Dass man geliebt wird, ist ein Wunder. Die Liebe selbst ist ein Wunder. Wenn du was bewunderst, liebst du es schon. Es ist sehr schwer.
Ist die Liebe ein Wunder?
Am meisten, yes. Überhaupt zwischen Mann und Frau.
Ja, aber das ist auch viel Arbeit zwischen Mann und Frau.
Ja, man weiß das nicht. Man meint, du bist in love, ja, du bist verliebt und die ganze Welt ist rosa. Ist aber nicht rosa. Aber wenn es wirklich wahr ist, schau, wenn ich einmal... Ich bin einmal geflogen von Schweden, meine Vater besuchen, und damals war Barbara Streisand noch verheiratet mit Elliot Gould. Und da, wir haben einander gekannt, bevor sie berühmt war. Und sie sitzt, mein Mann war vorne, erste Klasse, es war im Winter, und hinten war leer, habe ich mich niedergelegt, geschlafen. Kommt der Stewardess, sagt, Miss Streisand wants to talk to you. Hallo, ich schlafe ja. Ja, aber Miss Streisand wants to talk. Okay, so gehe ich. Und wir plaudern und reden die ganze Zeit. Und dann sagt sie mir, und alles schreibt sie auf. Hochintelligent, aber trotzdem schreibt sie alles auf, was ich sage. Und sagt sie, wie weißt du, dass das wirklich Liebe ist? Und manchmal fühlt man sich irgendwie verpflichtet, etwas zu antworten, auch wenn du die Antwort nicht weißt. Ich habe nachgedacht, sage ich, weißt du, wenn du verliebt bist, dann ist das so wie Kirschenblüten. Alles so rosa und schön und dann fällt es runter und der Baum ist leer. Aber wenn das wirkliche Kirschenblüten sind, kommen die Kirschen. Und das ist ganz anders als die Blüten, aber herrlich. Und dann ist es Liebe. Aber es ist nicht dasselbe wie die Blüten. Aber das ist der nächste Schritt zu der Liebe. Und die Liebe bleibt, wenn man ein Masel hat. Aber man kann sich auch in viele Sachen verlieben, die das Leben worthwhile, etwas wertvoll machen.
Oder lebenswert
und wenn nicht, und wenn dir nichts anderes einfällt, dann hilf jemand anderen. Schau, was jemand anderer braucht. Und die Freude, die diese Person macht, das braucht nicht groß sein. Das ist ein kleines, manchmal ist es nur ein Lächeln. Manchmal zu einer einsamen Person, guten Morgen, wie geht's? Oder kann ich dir helfen, etwas zu tragen? Irgendwas Menschliches. Weil jetzt sind wir ja alle fast allein. Wir sind nicht allein, wenn du einen lieben Herrgott, ich habe eine Freundin, eine herrliche Scientist, sag mal.
Eine Wissenschaftlerin.
Eine Wissenschaftlerin. Will nichts mit Gott zu tun haben, weil es gibt keinen Gott. Sag ich, okay. Das ist ein netter Kerl, wenn du ihn nicht, du brauchst ihn nicht, ist er nicht da. du brauchst ihn, ist er da. Aber Geduld muss man haben. Du kannst ja nicht heute beten und morgen delivery like a pizza. Ja, komm schon.
Das stimmt. Du hast einmal was Schönes gesagt, Erika, auch in Bezug auf einen Radikalismus, einen religiösen Fanatismus, dass es eigentlich vermessen ist von Menschen, wenn sie behaupten, Gott bedürfe ihres Schutzes. Dass wir Menschen
Gott beschützen.
Dass wir Gott beschützen müssen, ja, oder dass wir Gott verteidigen müssen.
Das ist fast. Aber wie die Menschen, die Gott schützen, ihn schützen, ist eine Sünde fast. Denn sie machen schlechte Sachen über andere Menschen, die Gott nicht so schützen, wie sie es tun. Das ist zwischen mir und meinem lieben Herbert. Wer bist du, ein Pfarrer? Du bist in die Schule gegangen, man hat dich was gelehrt. Und jetzt meinst du, du weißt besser. Und du kommst, also bei uns ist es ein bisschen anders. Wir Juden dürfen doch den lieben Herrgott die ganze Zeit anrufen. Das ist unser Vater. Was heißt, ich brauche jemanden, einen Ermittler zwischen mir und meinem Vater?
Einen Vermittler, ja.
Das geht ja nicht. Aber in manchen Religionen muss man durch den Sohn gehen. Ja? Aber der ist mein Bruder, ja? Ein Heiliger, ich meine, ein Mensch immer gewesen, hat eine Mutter und Vater gehabt und Brüder auch. Und das vergisst man. Und es, für uns ist es eine Sünde, einen Mensch zu vergöttern. Es gibt nur einen Gott. Und der Weg zu Gott ist frei. Also wenn du eine Religion hast, die dich das lehrt und für die die Menschen getötet hat, nur dass ihr Weg zu Gott ist, du musst sterben, weil du nicht ihren Weg zu Gott nimmst, es ist sehr interessant. Und manchmal tun mir die alten Priester sehr leid. Schau, was sie getan haben. Man verbrennt Joan of Arc, weil sie eine Gottesgabe gehabt hat. Das ist eine Sünde. Und dann machen sie, aber weißt du, warum, vielleicht soll ich es nicht sagen, aber bevor Gregory, Pope Gregory the Seventh, glaube ich, waren alle Priester ja verheiratet. Aber die haben Land und Geld und alles für ihre Familie genommen. Das heißt, nicht ehrlich eigentlich, aber geizig. Ja? Und da kam Gregory und sagt, er hat gedacht, dass wenn du keine Familie hast, wirst du nur für das Volk sorgen und nichts für dich selbst. Aber leider geht das nicht so, weil es gibt mehr als Geld, wenn es zur Macht kommt. Ja? Dann ist Geld schon eigentlich leichter, weil jeder kann irgendwie Geld kriegen oder verdienen. Aber diese Macht, die sich Menschen zu sich nehmen, es gibt auch sehr nette Pfarrer, ich kenne ein paar.
Ich wollte gerade sagen, mir fällt gerade ein, du warst ja auch die Beraterin vom Kardinal König.
Yes.
Eine sehr schillernde Figur der katholischen Kirche.
Yes, herrlich. Twinkly Eyes hat er gehabt. Habe immer in der brasilianischen Botschaft gewohnt. Damals, ich wollte nichts mit Wien zu tun haben, aber bin sehr öfters gekommen. Und dann war ich seine persönliche Beraterin. Da, jetzt darf ich schon sagen. Was heißt persönlich? Persönlich heißt kein Geld, aber man hört zu. Und das ist viel mehr wert. Und dass er immer dort für Dinner kam, Abendessen.
Er ist immer zum Abendessen eingeladen.
Und einmal sagt er, ich krieg, und er hat so die Twinkly-Augen gehabt, interessant, herrlicher Mensch, wirklich, ein Mensch. Trotzdem kann er. Und da sagt er, ich krieg mehr von dieser Frau in einer Stunde, weil sein Tafkid, was er tun hatte, war die Jugend hinter der eisernen
Vorhang. Ja.
Und da hat er einen offiziellen Berater. Und ich habe ihm auch beraten. Persönlich, ja. Und da sagt er zum Botschafter damals zu Dinner, ich kriege mehr von dieser Frau in einer Stunde als von meinem offiziellen Berater in einem Jahr. Und da wurde ich plötzlich übermütig und sage, Eminenz, wenn wir Juden euch versprechen werden, nimmer wieder einen anderen Jesu Christi auf die Welt zu bringen, könnt ihr uns endlich für den ersten verzeihen. Und der Botschafter ist grün geworden, stell dir vor. Und der Kardinal schaut mich an, eine gefährliche Frau. Herrlicher Kerl.
Wunderbar. Erika, wir kommen langsam zum Ende. Und ich wollte dich jetzt noch fragen, wie es dir heute geht in Wien mit deinem Leben hier. Ich bin wahnsinnig froh, du bist wegen Corona jetzt lang in Wien, so lang
weißt
wie
du, was
eigentlich seit deiner Geburt nicht mehr.
Ja, yes, aber das Gute bei der Corona ist, du darfst nicht Menschen sehen, die du sowieso nicht sehen willst. Also mach dir nichts draus, das ist alles anders. Du, keine Sünde, du willst sie nicht sehen, du darfst sie ja nicht sehen. Keine Schuld. Aber mach dir nichts draus, dass jetzt ist die Zeit, schau in dich hinein. Was träumst du? Was willst du? Wie sollte die Welt werden? Was kannst du für deine Kinder? Was kannst du für deine Großmutter tun? Zurückschauen. Nicht nur, schau hinein, schau, was dort gibt. Und mach dich nicht, alles willst du, kriegst du es nicht. Wirst schon kriegen. Aber die Zeit Gottes ist nicht seine Zeit, deine Zeit. Er hat ein bisschen mehr Zeit als wir. Aber wenn du menschlich, ich meine menschlich, das heißt, alle die guten Sachen, die wir menschlich nennen, nicht die schlechten Sachen. Jetzt kann ich manchmal verstehen, warum man einen Teufel erfunden hat. Er sagt, das bin nicht ich. Nein, weil alles kann besser werden. Eigentlich, wenn alles schon gut wäre, was tun wir? Wir Juden eigentlich haben eine Pflicht, das heißt Tikkun Olam. Unsere Pflicht ist, die Welt zu verbessern. Und du kannst die Welt verbessern in einem Kind, in einer Schule, als Regierung, als Malerei, als Musik.
Erika, was sagst du den Menschen, die zu Hause sitzen, Angst haben, dass sie sich anstecken, Angst haben vor einem schrecklichen Virus, das irrational
Angst
ist?
Angst macht dich blöd. Eric Kandel hat das schon erfunden. Es gibt so ein Chemical-Dings da im Gehirn, dass wenn du dich freust, macht dich das gescheit. Das heißt, Freude macht dich wirklich gescheit. Schiller hat recht. Das, eine Gottesfunken, Tochter aus Elysium. Ja? Wenn du dich freust, irgendwas passiert in physischem Gehirn, chemisch, dann macht dich gescheit. Und gibt dir noch mehr Freude, macht dich noch mehr gescheit. Und wenn du Angst hast, dann ist deine Chemie, kommt, macht das im Gehirn. Das heißt Fight or Flight. Das heißt kämpfen oder laufen. Also Angst macht dich physiologically blöd. Also brauchst du keine Angst haben. Erstens verlasse ich. Es dauert ein bisschen, aber verlasse ich. Und zweitens, schau, was da geht. Angst macht dich auch blind. Und du, dann willst du nichts Gutes glauben, weil dann leider, Entschuldigung, Menschen verlieben sich in die Angst. Und man will es nicht loswerden. Du kannst jemanden sehr leicht traurig machen. Aber es dauert viel mehr ihn von der Angst hinaus. Das ist so eine Art Verliebtsein. Was gefällt dir so viel an der Angst, dass es so heilig ist, dass du nicht weg davon willst? Schau ein bisschen weg. Der Himmel bleibt ja blau, auch wenn er ein bisschen grau wird, wird er wieder blau.
Das ist wunderschön. Meine Damen und Herren, wir kommen langsam zum Ende. Erika, noch einmal, wie lebst du jetzt? Wie geht's dir? Was sind deine Perspektiven, deine Pläne? Was hast du vor? Du sprühst vor Leben.
Inzwischen bin ich noch in Wien. Inzwischen, meine Rache an Hitler, bin ich im Hotel Imperial. Jetzt die einzige Person, stell dir vor. Na, schau, es gibt eine Art Gerechtigkeit. Die Frage ist nur, wie du das Ganze anschaust. Aber ich mag Wien jetzt und ich habe was zu tun und ich habe herrliche Freunde. Kennst du die Margit Fischer?
Ja.
Das ist ein herrlicher Kerl. Ich meine, das ist meine neue, wirklich gute, menschliche Freunde. Und jetzt schreibe ich ein Buch über Großeltern. Und ich nenne das die Wurzel der Liebe. Denn Großeltern sind die einzigen Menschen in dem Leben eines Kindes, die sind verliebt die ganze Zeit, gibt's gar Schlechtes. Und wenn das Kind schon anfängt, dann gehen sie nach Hause. Aber inzwischen spürt das Kind, geliebt, unbegrenzt geliebt zu sein, ohne zu sagen, tu das nicht, das ist no criticism, ich weiß nicht, wie sagt man das.
Sie werden nicht kritisiert von den Großeltern?
Nein, überhaupt, nur geliebt. Und wenn es zu viel ist, fahren sie nach Hause. Also das sind die wirkliche Wurzeln der Liebe. Wir Eltern haben viel zu tun, beschäftigt, und es ist nicht so leicht, Eltern zu sein. Aber Großeltern, wenn du ein Masel hast, leider leben die Männer nicht lang genug, hoffentlich länger, aber die Großmütter.
Wir arbeiten dran, dass wir älter werden.
Hoffentlich, yes. Wusst ihr doch, bemüht euch bitte. Ja. Aber Großeltern sind die Wurzel der Liebe. Das spürt jedes Kind, weil jedes Kind braucht jemanden, für die die Sonne aufgeht, nur weil es in das Zimmer gekommen ist. Nichts anderes.
Darüber gibt es eigentlich bisher gar keine Literatur, über die Großeltern, die Rolle der Großeltern in der emotionalen Entwicklung der Kinder.
Überhaupt nichts. Das ist meine Sache. Weil ich kann mich auch meine Oma mal auch erinnern.
Wirklich?
Auch nach dem, und sie war ganz klein, und ich bin, sie ist immer gelaufen und ich immer nachgelaufen. Und sie hat sehr viel getan, hat vorgelesen, hat mir Geschichten erzählt und hat viel genäht. Ich habe zwei linke Hände, ich kann nicht so gut nähen, aber sie war herrlich. Und ich habe sie niemals gestört. Das heißt, ich hatte niemals das Gefühl, dass sie jetzt zu beschäftigt ist. Denn mit Eltern und Tanten und spürst du nicht jetzt bitte.
Ja, Eltern müssen Grenzen setzen.
Yes.
Und das ist eine tägliche Herausforderung.
Auch.
Ja, ja,
auch.
Natürlich.
Und die Großmütter und Großeltern, fertig, geh nach Hause, brauchst keinen. Und das Kind spürt diese unendliche Liebe. Und weiß nicht, auch wenn sie impatient.
Ungeduldig sind.
Ungeduldig, das spürt man nicht, weil sie gehen schon weg, bevor sie ungeduldig sind. Also spürt das Kind niemals. Aber man braucht Ungeduld und andere Sachen auch spüren, auch lernen, ja. Aber das, die offene Liebe, da ist gar nichts drinnen, nur Liebe, das sind nur Großeltern. Wenn du ein Masel hast.
Und Liebe. Damit hat sich der Kreis irgendwie geschlossen zu unserem Thema. Meine Damen und Herren, es ist ein immer sehr, sehr bereichernd, mit der Dr. Erica Freeman zu sprechen. Und Sie sehen, es ist einfach unerschöpflich. Wir könnten jetzt noch sehr viel sprechen über Amerika, über Österreich, über Israel. Und die Zeit ist leider vorbei.
Sie hörten die leicht gekürzte Ausgabe der Wiener Vorlesungen vom 7.12.2020. Die Veranstaltung fand im Konzertsaal Mut der Wiener Sängerknaben statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Stadt Wien und Wissenschaftsreferent Daniel Löcker für das Okay für diese Übertragung. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirad Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, draufkommen, dass Sie irgendjemand vergessen haben bei den Weihnachtsgeschenken wegen des Lockdowns, dann ist es nie zu spät, ein Abonnement des Falter zu verschenken. Es hält das ganze Jahr und ist im Internet zu bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Anna Goldenberg betreut die Technik. Ich wünsche Ihnen alles Gute für das neue Jahr und verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.